Wir wollen das Thema die 400 stummen Jahre heute Morgen behandeln. Es geht eigentlich um die Zeit von Maleachi bis Matthäus. Das Alte Testament endet ja mit dem Propheten Maleachi um 400 vor Christus. Dann kam das große Schweigen. Und das Neue Testament beginnt dann mit Matthäus. Und wenn wir dort lesen, merken wir sind in einer ganz anderen Zeit, mit ganz anderen politischen Verhältnissen, als wie das Alte Testament geendet hatte. Und so stellt sich eben die Frage, was ist denn in diesen 400 stummen Jahren geschehen? Wichtig ist noch Folgendes. Der Talmud sagt, ich habe es mehr als an einer Stelle gefunden, zum Beispiel im Traktat Sanhedrin, nach den Propheten Zacharia, Haggai und Maleachi wich der Heilige Geist von Israel. Man war sich also in Israel bewusst, wir haben keine Schriftpropheten mehr, wie früher. Übrigens in dieser Zeit sind dann auch die Apokryphen, die sogenannten Apokryphen entstanden, denen man also keine biblische Bedeutung zumaß, weil sie sowieso in einer Zeit entstanden waren, wo es keine Schriftpropheten mehr gab. Nun, zunächst beginnen wir noch etwas tiefer im Alten Testament drin, und zwar mit der babylonischen Gefangenschaft, einfach um die Verknüpfung deutlicher zu machen. Wir gehen also zurück in die Zeit des babylonischen Weltreiches. Es ist das erste Reich, das in Daniel 2 und 7 uns präsentiert wird, wo es um die vier Weltreiche geht. 605, da begannen die Wegführungen ins Exil nach Babylon. Daniel wurde damals als Exulant weggeführt. 586, da kam es zum Höhepunkt dieser babylonischen Kriege gegen den Judenstaat. Zerstörung Jerusalems und des Salomonischen Tempels. Einige Jahrzehnte dauerte dieses Elend in Babylon. Und dann kamen die Perser und Meder an die Macht. 538 vor Christus wurde Babylon erobert und Kores hat dann sehr bald darauf im Herbst das Heimkehredikt herausgegeben. Denn die Erlaubnis, dass die Juden wieder zurückkehren dürften in ihre Heimat nach Judäa, was allerdings fortan eine persische Provinz sein sollte. Esra 1. Um 537, als sie ankamen in Jerusalem, wurde zuerst der Altar auf dem Tempelberg aufgerichtet, genau am früheren Ort. Im nächsten Jahr wurde der Grund zum zweiten Tempel gelegt und im Jahr 522 kam es zu einem Baustopp. Die Feinde im Land hatten diesen Baustopp von den Persern her erwirkt. Aber zwei Jahre später etwa, nicht mal ganz zwei Jahre, 520, da treten Haggai und Zacharia auf und ermutigen durch ihre Prophetie, das Volk wieder am Tempel zu bauen. Schließlich gibt es sogar durch den Perserkönig Darius Hystaspis eine Erlaubnis, wirklich mit dieser Arbeit weiterzufahren. 516, da wird der Tempel vollendet und es dauert dann einige Jahre, 457, da kommt der Priester Esra auch zurück aus der Verbannung und bringt Belehrung über das Gesetz, führt auch gewaltige Reformen durch. Einige Jahre später, 445 vor Christus, da kommt Nehemia mit einer Sondererlaubnis von dem persischen König Artaxerxes, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Und wieder später, eben etwa um 400, da tritt der letzte Schriftprophet der Bibel auf, Maleachi. Es ist ein letzter Aufruf zu Umkehr. Der Messias wird angekündigt und auch sein Vorläufer. Wir lesen dazu aus Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Eine Ankündigung, dass Gott selber kommt und seinen Boten vor sich her schickt. Er, der Herr, der Bote des Bundes, wird plötzlich kommen zu seinem Tempel. So konnte man also ganz klar erwarten, dass der Messias in Jerusalem beim Tempel erscheinen würde. Siehe, er kommt, spricht der Herr. Wie auf dem Blatt steht, dann geschah das, was der Talmud sagt. Nachdem die letzten Propheten Sacharja, Haggai und Malachi gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Und ich habe noch eine Referenz hingefügt aus den Apokryphen, aus dem ersten Buch der Makkabäer, 9,27. Dort wird die Makkabäerzeit im zweiten Jahrhundert beschrieben und es heißt, es war so große Trübsal in Israel, wie nicht gewesen, seitdem wir keine Propheten mehr haben. Oder seitdem es keine Propheten mehr gibt. Also das Makkabäerbuch zu den Apokryphen gehörend, spricht selber über die Tatsache der fehlenden Propheten. Nun, jetzt interessiert es uns, was ist dann in den weiteren Jahren geschehen nach Malachi? Und da lässt uns die Bibel scheinbar im Stich. Man denkt, das ist ein Loch von 400 Jahren, das durch die Bibel nicht abgedeckt ist. Das stimmt aber nicht. Denn in der Prophetie des Alten Testamentes war diese Zeit schon längst vorausgesagt. Und zwar insbesondere durch den Propheten Daniel, der ja eben 605 nach Babylon weggeführt worden war. In unserem Zusammenhang ist besonders wichtig Kapitel 11, Verse 2 bis 35. Wir haben nämlich dort eine Prophetie von 538 vor Christus bis 65 vor Christus. Die Prophetie ist dermaßen detailliert. Es gibt in diesen paar Versen etwa 150 erfüllte Prophezeiungen, die man auch in der Weltgeschichte nachweisen kann. Darum habe ich auch verwiesen auf mein Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, wo ich alle diese 150 und auch die 50 anderen aus Daniel im Detail behandle, wie sie sich in der Weltgeschichte erfüllt haben. Übrigens, der Neuplatoniker Porphyrius um 300 nach Christus hat das Buch Daniel als spätere Fälschung abgetan mit der Begründung, es enthalte viel zu genaue Prophetie. Gut, so kann man auch argumentieren. Man lacht, aber das ist übrigens auch die Argumentation der liberalen Theologie. Alles, was so eindeutige Prophetie enthält, das muss später geschrieben worden sein, weil es solche Prophetie schlicht und einfach nicht gibt. Darum habe ich auch in diesem Buch mir besonders Mühe gegeben, die alle wichtigsten Argumente für die Echtheit des Buches Daniel zusammenzutragen. Historische, archäologische und sprachwissenschaftliche Argumente. Gut, und jetzt gehen wir zu Daniel 11, Vers 2. Ich lese schon Vers 1. Und auch ich, sagt ein Engel, und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders, das war ein Unterkönig von Kyros, ihm bei als Helfer und Schutz. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Also, wir stehen hier im Jahr 538, als Darius und Kores regiert hatten. Kores oder Kyros. Die Prophetie sagt, jetzt kommen noch 4 Perserkönige. Und der 4. wird dann ganz besonders reich sein und gegen Griechenland kämpfen. Auf der Liste habe ich alle diese Herrscher aufgeführt, mit dem biblischen Namen und dem Namen, der gebräuchlich ist in den Geschichtsbüchern. Das sind jeweils die griechischen Bezeichnungen. Also erstens Ahasveros, das ist der Kambyses aus Esra 4,6. Dann folgte ein Artasaster aus Esra 4, Vers 7. Der wird oft übrigens verwechselt mit dem viel späteren Artasaster aus Nehemia. Muss man also aufpassen. In manchen Bibelausgaben mit Kommentaren kennen Sie diesen Pseudos-Merdis nicht, weil der hatte nur ein paar Monate regiert. Ist aber in der Zählung hier mit inbegriffen, sonst würde es nämlich gar nicht stimmen. Dann kam Darius Hystaspis, das ist der Darius aus Esra 6. Und der 4. ist dann Ahasveros, Xerxes der 1. Das ist der König, von dem das Buch Esther spricht. Der regiert hat 486 bis 465. Also der König, der über 127 Provinzen von Indien bis nach Äthiopien regiert hatte. Sein Reichtum war sprichwörtlich. Und gerade Esther 1 beginnt ja mit dieser großen Reichtumsausstellung von 6 Monaten. Also dieser König war außergewöhnlich reich. Wie es da steht, wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, der hat dann eine Armee aufgestellt, wie man sie in der ganzen Weltgeschichte wohl zuvor nie gesehen hatte. Er wollte unbedingt das Volk der Griechen dem Perserreich einverleiben. Und das hatte dann dazu geführt, was wir nennen in der Geschichte die Perserkriege. Das war aber eine totale Katastrophe für die Perser. Das löwenmutige Volk der Griechen hat sich dermaßen gewehrt, dass die Perser absolut keine Chance hatten. Also alle Kriege sind völlig daneben gegangen. Aber es hat bewirkt, dass tiefe Wunden in die Seele der Griechen geschlagen wurden. Und das sollte dann eines Tages gerecht werden. Wir kommen gleich darauf. Noch so ein kleines Detail, nicht wahr? Die große Ausstellung mit dem Reichtum von Ahasveros in Esther 1 geschah im 3. Jahr seiner Regierung. Und dann sollte ja Vasti, seine Ehefrau, auftreten und die wollte das nicht. Das hatte dann Konsequenzen, dass sie abgesetzt wurde und eine andere sollte Königin werden. Esther kam ja schließlich dann an ihren Platz. Aber eigentümlich ist, wenn man das Buch Esther gut liest, erst im 7. Jahr wird sie Königin. Wieso hat der noch 4 Jahre gewartet? Nun, das sagt uns das Buch Esther nicht, aber aus der Geschichte wissen wir, genau dazwischen waren die katastrophalen Perserkriege. Da hat er schlicht einfach keine Zeit, um daran zu denken. Aber so nebenbei gesagt, ein ganz schlagendes Argument für die genaue geschichtliche Wahrheit des Buches Esther, das natürlich von der liberalen Kritik als Roman abgetan worden ist. Aber dann sollten Sie uns Auskunft geben, warum solche genauen Angaben? Wäre das Buch Esther ein Märchen, dann würde es beginnen, es war einmal ein ganz armes jüdisches Mädchen. Man wüsste nicht wo, man wüsste nicht wann. Gut. Aber das Buch Esther beginnt im 3. Jahre der Regierung von Ahasveros. Es wird erklärt, welcher Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien regiert hat, über 127 Provinzen und so weiter. Das ist das Kennzeichen nicht von Legende, sondern von Geschichtsschreibung. Jetzt kommt die große Wende. Die Zeit des griechischen Reiches. Das ist das 3. Reich aus Daniel 2, Vers 7. Daniel 2 und Kapitel 7. Wir lesen Daniel 11, Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen. Und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. aber nicht für seine Nachkommen wird es sein, und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen. Jetzt plötzlich wird ein tapferer König so eingeführt. Das ist Alexander der Große, der innerhalb von etwas mehr als 10 Jahren das Riesenreich der Perser erobert hatte, bis nach Indien. Mit einer kleinen Armee von etwa 10.000 Leuten. Also unglaublich. Und so hat er das geschafft in dieser kurzen Zeit. Es gibt eine Anekdote. Alexander hätte dann am Schluss geweint, bitterlich geweint, weil es keine Länder mehr gäbe zum Erobern. Nun, das ist eine Anekdote, aber sie drückt so gewissermaßen pointiert aus, was da wirklich geschehen ist. In Babylon wollte er den Turm von Babel wieder aufbauen und dann starb er an Malaria. Hatte aber keinen Nachfolger. Das führte zu Kriegen unter seinen Generälen, bis schließlich das Riesen-Alexanderreich von Griechenland bis nach Indien in hauptsächlich 4 große Blöcke auseinanderfiel. Genau was wir hier haben. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. Und die 4 Teilreiche sind, wenn man die in einem historischen Atlas nachschlägt, ganz schön nach den 4 Himmelsrichtungen zerteilt. Nun, der Siegeszug von Alexander um 334 bis 323 vor Christus, das war nichts anderes als ein Rachefeldzug für das, was Ahasveros, Xerxes, ihnen, den Griechen, einst angetan hatte, 150 Jahre zuvor. Wie gesagt, sein Reich zerfiel in 4 Teilreiche. Und in der Folge wurde Israel zum Spielball zwischen den verfeindeten Reichen der Ptolemäer in Ägypten, die werden in Daniel immer König des Südens genannt, und den Seleuziden, das sind die syrischen Könige, die werden genannt in Daniel immer König des Nordens. In der weiteren Prophetie in Daniel 11 wird jetzt dauernd behandelt, was geschehen ist zwischen König des Nordens und König des Südens. Wie die dauernd über Jahrhunderte miteinander gestritten haben und Israel dazwischen als Spielball der Mächte unsäglich gelitten hat. Nun, wir gehen jetzt nicht der Reihe nach, Vers für Vers durch Daniel 11, das wäre viel, viel zu kompliziert, da würden wir mehr Zeit brauchen. Aber wie gesagt, in meinem Buch zu dem Thema habe ich das ganz ausführlich behandelt. Jeder König der Reihe nach wird hier prophezeit im Detail. Aber der erste Ptolemäer, von dem lesen wir in Daniel 11, Vers 5. Und der König des Südens, und zwar einer von seinen Obersten, wird stark werden. Das ist jetzt eben dieser erste Ptolemäer, der erste Ptolemäus, der erste Soter. Und im Vers 6 wird dann schon sein Nachfolger aufgeführt. Aber wird auch einfach wieder ganz genau gleich bezeichnet. Und unter diesem König, Ptolemäus dem II. Philadelphus, wurde in Alexandria die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Das ist ganz wichtig im Blick auf die Vorbereitung des Evangeliums. Dieses Ereignis in Ägypten hat nämlich dazu geführt, dass die Bibel, die für nicht-jüdische Völker ein verschlossenes Buch war, zum ersten Mal zugänglich wurde für Heiden. Und diese Übersetzung, man nennt sie die Septuaginta, wird oft im Neuen Testament, das ja nicht hebräisch, sondern griechisch ist, zitiert, wenn aus dem Alten Testament ein Zitat angeführt wird. Also ein ganz wichtiges Ereignis im Blick auf die Vorbereitung des Evangeliums. Das geschah in dieser stummen Zwischenzeit. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen zu dem Syrerkönig Antiochus, dem Dritten, der in den Versen 15 und 16 beschrieben wird. Und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten. Selbst sein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben, um standzuhalten. Und der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird nach seinem Gutdünken handeln. Und niemand wird vor ihm bestehen. Und er wird seinen Stand nehmen im Land der Zierde. Und Vertilgung wird in seiner Hand sein. Warum führe ich den an? Jetzt kommt es zu einem Ende mit der ägyptischen Herrschaft über Israel. Also, seit dem ersten Ptolemäus dem Ersten, bis 198 vor Christus, da war Israel dauernd unter ägyptischer Herrschaft. Und jetzt hat der König des Nordens so großen Erfolg, wie es heißt in Vers 16, er wird seinen Stand nehmen im Land der Zierde, also im herrlichen Land. Es gibt nur ein Land, das herrlich ist. Das ist das Land Israel. Es gibt auch andere Länder, die sind schön. Das ist die Schweiz. Also das Land der Zierde, Israel. Und da endet also die ägyptische Oberherrschaft. Wie auf dem Blatt steht, der Syrerkönig Antiochus III. Schlug Ägypten um 198 vor Christus bei Banias, da in Nordisrael. Das kennen viele Israelreisende, kennen da die Quelle bei Banias. Und von da an kam Israel, das Land der Zierde, unter syrische Oberherrschaft, und zwar bis 143 vor Christus. Im weiteren Vers, in Daniel 11, Vers 17, wird beschrieben, dass die Ägypter versucht haben, einen Friedensschluss zu machen mit Ägypten zu machen von Syrien her mittels Heirat. Und weiter wird beschrieben, wie Antiochus III. Thrakien und einen großen Teil der griechischen Inseln erobert hat. Und das war gefährlich. Wir lesen nämlich noch in Vers 18. Und er wird sein Angesicht nach den Inseln hinwenden und viele einnehmen. Das ist so geschehen. Aber damit hatte Antiochus den Zorn Roms herausgefordert. Das konnte ihn nicht zulassen. Und was steht weiter? Aber ein Feldherr wird seinem Hohn ein Ende machen. Und es war, aus der Geschichte wissen wir das, der Feldherr Lucius Scipio Asiaticus, der schlug ihn 190 vor Christus vollständig bei Magnesia. Das war ein schwerer Schlag für die Syrer, denn sie wurden mit einer erbarmungslosen, jährlich zu bezahlenden Tributlast für Kriegsentschädigung belastet. Und das sollte ganz wichtig sein für die weitere Geschichte. Nachher auf dem Blatt sieht man, kam ein Nachfolger, Seleukus IV., der hatte auch diese Last zu tragen, versuchte das Geld zusammenzukriegen, um den Römern zu zahlen. Dann kam Antiochus IV. Und der ist jetzt ganz wichtig. Ganz wichtig. 175 bis 164 vor Christus. Er wird beschrieben ausführlich in Daniel 11, 21 bis 35. Nun ging das so. In Israel, da hatte man so eine Art Tempelstaat. Der Staat, der jüdische Staat unter Oberherrschaft der Syrer, war unter der Leitung des hohen Priesters. Und in dieser Zeit hatte Jason, der Bruder des hohen Priesters Onias III., Antiochus IV. Geld angeboten. Er hat gesagt, wenn du mich zum hohen Priester machst, dann bezahle ich dir viel Geld. Und das war natürlich sehr einladend für Antiochus, denn er sagte sich, ich brauche ja eben Geld. Also okay, du darfst hoher Priester sein. Und Onias III. Wurde abgesetzt. Dieser hohe Priester wird auch erwähnt in Daniel 11, wir werden gleich noch darauf kommen. Und Jason war auch bereit, dass das jüdische Volk die griechische Kultur und griechisches Denken übernimmt. Dem sagt man Hellenisierung. Also er bot Antiochus an, dass das jüdische Volk hellenisiert wird. Das heißt also nichts anderes als verweltlicht, im Denken von der Bibel weggeführt wird und so weiter. Also Antiochus der Vierte ging darauf ein. Und jetzt lesen wir Daniel 11, Vers 22. Und die überschwemmenden Streitkräfte werden vor ihm überschwemmt und zertrümmert werden. Und sogar ein Fürst des Bundes. Also ein Fürst des Bundes soll weggeschwemmt und zertrümmert werden. Das ist genau so gekommen mit diesem hohen Priester, mit diesem Fürst des Bundes. Zuerst wurde er ins Exil nach Daphne geschickt. Das war weggeschwemmt. Und 171 vor Christus wurde er ermordet, zertrümmert. Man merkt, die Sprache ist so ein bisschen verschlüsselt. Und wenn dann die Erfüllung gekommen ist, aha, das bedeutet das. Das ist durch die ganzen Verse durchdauernd, also eine verschlüsselte Sprache. Und wenn die Erfüllung kam, dann wird plötzlich alles, wird alles klar im Nachhinein. Also mit Bibelauslegung von Prophetie hatte man auch schon damals seine Mühe. Und wenn dann die Sache da ist, dann kann man nur noch sagen, aha, so. Gut, jetzt wird das Ganze aber noch dramatischer. Um 171 vor Christus bot ein anderer Priester, Menelaus, dem Antiochus auch Geld an. Und zwar noch mehr. Wenn er anstatt Jason ihn als Hohepriester einsetzen würde. Und auch das hat Antiochus akzeptiert. Und das ist nun ein ganz entscheidender Moment. Ich muss nämlich Folgendes erklären. Die Hohenpriester damals waren immer Abkömmlinge von Aaron, dem Hohenpriester, zur Zeit von Mose. Aber durch eine ganz bestimmte Linie, nämlich durch die Linie von Zadok. Das war der auserwählte Hohepriester zur Zeit von David. Wir denken zurück an die Sonntagsschule. Die Geschichte von Eli ist ja bekannt. Eli, der seine Söhne nicht zurechtgewiesen hat und bestraft hat, wie das hätte sein sollen, wurde von Gott abgesetzt. Und Gott sagte ihm durch Samuel, ich will mir einen treuen Priester erwählen, anstatt dir. Eli ist dann tragisch gestorben, indem er das Genick brach. Und später wurde Zadok eingesetzt als Hohepriester. Ich habe hier alle Stellen zu Zadok auf dem Blatt aufgeführt. In 1. Chroniker, 2. Samuel, 1. Könige und so weiter. Also von da an durfte nur noch Zadokiden Hohenpriester sein. Und jetzt, wenn wir in unsere Zeit kommen, wieder, das waren also immer Zadokiden, die richtigen Hohenpriester, bis zu Onias, dem Dritten und Jason. Jetzt wird das plötzlich gewechselt. Ein nicht-zadokidischer Priester übernimmt das hohe Priesteramt. Und in der weiteren Geschichte Israels wird nie mehr ein Zadokide hoher Priester. Das ist ganz wichtig für das Neue Testament, denn da lesen wir oft über die hohen Priester. Das waren alles unrechtmäßige hohen Priester. Keiner von ihnen war Zadokide. Ganz wichtig, dass man das weiß. Kaiaphas, Annas, alles nicht Sadokiden, nicht biblisch beglaubigte Hohenpriester. Aber so nebenbei noch gesagt, ich habe da verwiesen auf Hesekiel 44, Vers 10 und folgende. Da wird der letzte Tempel Israels in der Endzeit beschrieben. Und da wird ausdrücklich vermerkt, dass nur noch die Sadokiden dann Priester sein werden. Im zukünftigen Tempel in Israel. Ganz, ganz wichtig. Also wir sehen, die ganze Frage hat nicht nur zu tun mit der alten Zeit von Samuel und David, sondern über die Zeit der Makkabäer hier bis in die Endzeit. Samuel war ja nur ein Tempeldiener, ein Tempelhelfer. Er war nicht mal aus aaronitischem Geschlecht. Darum konnte er nicht Hoherpriester sein. Aber er hat eben Eli das angekündigt, dass die Linie jetzt neu festgelegt wird durch Zadok, den treuen Priester zur Zeit von David und Salomo. Nun, Menelaus fiel dann bei den Syrern 161 vor Christus in Ungnade. An seiner Stelle wurde Alkimus als hoher Priester eingesetzt. Natürlich auch wieder ein Nicht-Zadokide. 2 Jahre später starb dieser und in den weiteren 7 Jahren gab es überhaupt keine hohen Priester mehr, wie es scheint. Wir haben keine Angaben in den Quellen. Um die Zeit der Amtseinsetzung von Alkimus ging aber der enttäuschte Zadokide Onias der Vierte, das war also der Sohn von diesem ermordeten, letzten, wirklichen hohen Priester, authentischen hohen Priester, der war so frustriert über diese Ereignisse, der ging ab nach Ägypten und gründete in Leontopolis einen Tempel. Das war natürlich absolut, völlig schriftwidrig. Denn die Bibel sagt ja ganz klar im 5. Buch Mose, nur an dem Ort, den der Herr inmitten von einem deiner Stämme auserwählen wird, dort sollst du Brandopfer darbringen. Also das war wirklich der einzige Ort, der Tempelplatz in Jerusalem. Nicht mal irgendwo im Land Israel, sondern nur in Jerusalem auf dem Tempelberg. Was macht er? Der geht nach Ägypten und baut dort einen Tempel. Dieser Tempel hat eine lange Zeit, bis ins 1. Jahrhundert nach Christus, sogar noch länger als der Tempel in Jerusalem, hat er existiert. War also völlig gegen die biblischen Anweisungen, aber ganz schriftgemäß ein zadokidischer Priester. Das ist interessant, nicht? Wie man meint, wenn man das so richtig macht, dann kann man das andere ganz falsch machen. Darum habe ich geschrieben, einen schismatischen Tempel, also einen Tempel, der eigentlich eine Spaltung im jüdischen Volk bedeutete. Und von den Juden in Israel wurde der natürlich ganz massiv abgelehnt, als absolut unakzeptabel. Um 170 vor Christus machte Antiochus der Vierte einen Feldzug gegen Ägypten. Das wird auch in Daniel 11 beschrieben. Auf dem Heimweg rächte er sich an Jerusalem, weil es dort Unruhen gegeben hatte. Und da richtete er ein Blutbad an und plünderte den Tempel. Dabei war die griechisch gesinnte Partei der Juden, die hellenistische Partei, auf seiner Seite. Das lesen wir Daniel 11, Vers 25. Und er wird seine Kraft und seinen Mut wieder den König des Südens erwecken, mit einem großen Heere. Also, er greift Ägypten an. Und der König des Südens wird sich zum Kriege rüsten, mit einem großen und überaus starken Heere. Aber er wird nicht bestehen, denn man wird Anschläge wider ihn ersinnen. Und die seine Tafelkost essen, werden ihn zerschmettern. Und sein Heer wird überschwemmen und viele Erschlagene werden fallen. Und die beiden Könige, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein. Und an einem Tisch werden sie Lügen reden, aber es wird nicht gelingen. Denn das Ende verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und er wird mit großem Reichtum, also der Syrerkönig, in sein Land zurückkehren. Und sein Herz wird wieder den Heiligen Bund gerichtet sein. Eben gegen die Juden. Und er wird handeln und in sein Land zurückkehren. Also dieses Handeln gegen den Heiligen Bund, das war dieses Blutbad in Jerusalem und die Plünderung des Tempels. Aber 168 vor Christus macht er einen neuen Feldzug gegen Ägypten. Aber dann kommt alles anders. Die Römer, der römische Senat, hatte Schiffe abgeschickt nach Ägypten und die haben ihm dann dort entgegentreten können. Wurde ganz klar in Schranken gewiesen. Der dortige Feldherr hat einen Kreis gemacht um Antiochus herum, auf dem Boden, den Sand abgezeichnet, den Staub, hat er gesagt, in diesem Kreis entscheide dich. Also Antiochus durfte nicht mehr aus dem Kreis heraustreten, bevor er entschieden hat, ich gebe auf, ich will mich nicht mehr gegen Roms Willen wenden. Und wer kann sich gegen Rom wehren? Er musste wohl oder übel sich unterwerfen, aber das hat in ihm eine dermaßen aufgestaute Wut bewirkt. Und dann kehrte er zurück nach Syrien und da konnte er alles an den Juden ablassen. Nun, ich lese Vers 20. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren und gegen den Süden ziehen. Das ist also sein zweiter Feldzug. Aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang. Denn Schiffe von Kittim, von Kreta, das ist Kittim, werden wieder ihn kommen. Und er wird verzagen und umkehren. Eben, das waren die Schiffe vom Senat, die Schiffe von Kittim. Und er kann nichts gegen sie, er muss umkehren. Und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, welche den Heiligen Bund verlassen. Also er achtet ganz besonders auf die Leute unter den Juden, die den Bund verlassen. Das sind die hellenistisch modernen, weltoffenen, griechisch gesinnten Juden. Das sind die wichtigen für ihn. Vers 31. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen. Und sie werden das Heiligtum, die Feste, entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Nun, wie ist das gekommen? Er ging nach Jerusalem auf der Heimreise. Jerusalem wurde geplündert, die Stadtmauern wurden abgerissen. Unzählige Juden wurden weggeführt oder ermordet. Es kam zu einer Terrorherrschaft über Jerusalem. Und ab Dezember 167 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem entweiht. Ein Götzenbild, eine Zeus-Statue mit den Gesichtszügen von Antiochus, wurde im Tempel, auf dem Tempelplatz aufgestellt. Das ist das, was hier genannt wird, der verwüstende Gräuel, der aufgestellt werden soll. Gräuel ist in der Bibel ein Wort für Götzen. Dann wurde das Einhalten der Gebote der Bibel bei Todesstrafe verboten. Also wer den Sabbat feierte, die Kinder beschnitt und so weiter, wurde ermordet. Bibelhandschriften wurden vernichtet. Das ist diese schreckliche Leidenszeit unter den Makkabäern. Im zweiten Buch Makkabäer wird auch eindrücklich beschrieben, wie das so im Detail gegangen ist. Da wird eine Mutter beschrieben, die hatte eine ganze Reihe Söhne und die Syrer haben dann einen Sohn nach dem anderen ermordet und zwar haben sie ihn in einen aufgeheizten Kessel lebendig hineingetan. Vor den Augen der Mutter und vor den Augen der anderen Brüder. Und es ging einfach darum, entweder gebt ihr den Glauben an die Bibel auf, oder dann geschieht das. Und wird so eindrücklich dort in Makkabäern beschrieben, wie diese Mutter mit jedem der Kinder gesprochen hat, gesagt, schaut, die können euch das Leben wegnehmen, aber wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Gebt ja nicht nach. Und so eindrücklich beschreibt sie einem Kind, einem der Söhne, ich habe dich 9 Monate unter meinem Herzen getragen. Aber bitte mach jetzt das nicht, dass du hier nachgibst und dieser Verführung erliegst. Und alle haben sich vor den Augen der Mutter ermorden lassen. Also auf diese grausame Art vernichten lassen. Nun, das war die Zeit, als ein Priester namens Mattathias sich gesagt hat, jetzt ist Schluss. Er hatte 5 Söhne. Und die nennt man die Makkabäer. Bekannt ist vor allem Judas Makkabäus und dann weniger die anderen, Jonathan, Simon, Johannes und Eleazar. Die haben als Familie den Widerstandskampf gegen die Syrer aufgenommen. Und zwar haben die einen Guerillakrieg begonnen. Sind in die Wüste hinausgegangen Und dann sind sie gekommen, haben so zwischendurch zugeschlagen und sind wieder ab in die Wüste. Und das hat eine ganze Guerilla-Bewegung ins Leben gerufen mit phänomenalen Erfolgen. Schließlich konnten sie die Syrer aus dem Land hinauswerfen. Sie konnten auch den Tempel wieder neu weihen, und zwar am 4. Dezember 164 nach Christus. Da wurde der Tempel, vor Christus soll das heißen, Entschuldigung. Ja. 164 vor Christus, nämlich nach 3 Jahren, wurde der Tempel wieder geweiht. Man hat dann das Tempelweihfest eingeführt, das Chanukka-Fest, und das wurde im Judentum von da an immer um Weihnachten herum, das war ja Dezember, gefeiert. Dieses Fest wird übrigens in Johannes 10, Vers 22 erwähnt, dass der Herr Jesus am Tempelweihfest in Jerusalem war, im Tempel. Das geht also auf diese Makkabäerzeit zurück, wo man den Tempel wieder neu Gott geweiht hat, nachdem er so entweiht worden war. Jetzt lesen wir in der Bibel über diesen Kampf der Makkabäer. Vers 32, nochmals. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Das sind die Makkabäer. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Also diese ganzen Märtyrergeschichten, von denen ich etwas erzählt habe, das fällt in diese Zeit hinein. Viele mussten das Leben lassen. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Nun, wie ist das weitergegangen? Der Kampf gegen die Syrer wurde so erfolgreich, dass Jahre nach der Wiedereinweihung des Tempels um 142 vor Christus die Juden unter Simon, einem Bruder von Judas Makkabäus, dem letzten überlebenden Sohn von Mattathias, die nationale Autonomie wieder erlangten. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Wir müssen denken, seit Daniel, wo die Babylonherrschaft begonnen hatte, war das Volk der Juden nie mehr autonom. Immer unter Fremdherrschaft. Unter Babylon, Persien, Griechenland. Und Griechenland beinhaltet eben auch die Ägypter und Syrer. Das sind ja die Nachfolgereiche des griechischen Reiches. Und hier an diesem Punkt, 142 Jahre vor Christi Geburt, Autonomie. Völlig frei. Das war ein Moment. Und das wird uns eben hier beschrieben, dass sie Erfolg haben werden. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Es wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Aber wenn man sich das so überlegt, das waren ja gewaltige militärische Erfolge, was die Makkabäer tun konnten. Und das wird in der Bibel genannt, mit einer kleinen Hilfe. Nun, das ist relativ. In Kapitel 12 beschreibt nämlich Daniel, wie das jüdische Volk in der Endzeit durch die große Drangsal gehen muss. Und dann kommt der Messias und wird sie hinausführen, endgültig zum Sieg und ins tausendjährige Reich. Das wird die große Hilfe sein für Israel. Die ist aber noch zukünftig. Und darum, das, was damals geschehen ist unter den Makkabäern, das ist in biblischer Sprache die kleine Hilfe. Also das ist relativ. Es ist gewaltig gewesen an sich, aber im Vergleich zu dem, was für Israel noch kommt, ist es nur eine kleine Hilfe. Übrigens, manchmal hat man einfach irgendwie so eine Intuition. Ich habe mich beim Lesen der Sendschreiben mal gefragt, der Herr sagt, zu Philadelphia, das ist die ideale Gemeinde in Offenbarung 2 und 3. Da sagt er, du hast eine kleine Kraft. Und das haben wir ja immer so benutzt, um zu sagen, wenn man dem Herrn treu sein will, dann muss nicht viel geschehen. Denn die Treuen, die haben eine kleine Kraft, ja? Gut. Also wenn gar nichts läuft in der Gemeinde, Hauptsache man ist Philadelphia, oder? Gut. Aber das Interessante ist, ich habe dann mal nachgeschaut, wie hat die Septuaginta Daniel 11, die kleine Hilfe, übersetzt? Und tatsächlich heißt es wird ihnen mit einer kleinen Kraft geholfen werden. Also die kleine Kraft zu Philadelphia im Sendschreiben, das bedeutet nicht, es ist alles schwach, es bekehrt sich niemand, es entwickelt sich nichts mehr, es gibt keine Vertiefung, es geht nicht mehr weiter. Nein, das bedeutet gewaltige geistliche Siege. Aber das ist nur relativ, denn wenn der Herr Jesus einmal kommen wird und sein ganzes Volk, seine Kirche, seine Gemeinde herausholen wird aus dieser Welt und verherrlicht im Himmel darstellen, das ist dann die große Hilfe. Und so ist das also die kleine Kraft, die Philadelphia hat, das ist nur relativ. Aber es hat nichts zu tun mit totaler Erfolglosigkeit. Und man sagt sich, ja, sozial tun wir nicht viel, aber das ist auch nicht so wichtig. Nein. Auf jedem Gebiet geistliche Siege. Das ist Gottes Wille für Philadelphia. Eine kleine Hilfe, eine kleine Kraft. Aber von Gott her. Der Ausdruck kommt nicht vor, aber ich habe gesagt, in Daniel 12 wird die Befreiung Israels beschrieben endgültig. Und das ist im Gegensatz dazu die große Hilfe. Also, nehmen wir Philadelphia wirklich als Ideal. Im Bewusstsein, wir erreichen das nie. Aber dass wir nicht sagen, so wie wir jetzt sind, da sollen wir zufrieden sein. Wir dürfen nie mit uns zufrieden sein, sonst geht es nicht weiter. Wir müssen immer unzufrieden sein mit uns, im guten Sinn. Immer denken, was könnte man ändern im positiven Sinn? Man kann auch ändern im negativen Sinn, das braucht man nicht. Aber im positiven Sinn, wie kann man machen, dass geistlich Entwicklung da ist, dass die einzelnen Geschwister wirklich wachsen im Glauben, dass evangelisiert wird? Das ist darum, Philadelphia ist ganz oben und diese kleine Kraft, die sollen wir anstreben. Also das nie benutzen als Entschuldigung, wenn dafür, dass bei uns nichts geht. So, das war so eine kleine Einfügung.